Ich gratuliere euch allen zum Geburtstag. Danke. Wisst ihr warum? Weil die Gemeinde heute Geburtstag hat. Die Kirche hat heute Geburtstag. 33 nach Christus, zum Pfingstfest, zum Erntedankfest, wurde die Gemeinde gegründet. Und bis heute existiert die Gemeinde, ein uraltes Geburtstagskind. Wie viel? 1990, ja, ich kann so schnell nicht rechnen, aber Hermann ist ja Buchhalter, der weiß das. 1990 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, existiert die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu Christi. Und warum existiert die Gemeinde Jesu Christi? Weil Gott durch seinen Sohn den Heiligen Geist geschenkt hat. Und wir wollen heute Morgen dem ein wenig nachgehen, was es bedeutet, dass die Gemeinde den Heiligen Geist besitzt und wir ganz persönlich. Und wir in unserer ganzen Persönlichkeit, was das wohl bedeutet. Bevor ich darüber rede, möchte ich ein kurzes Gebet sprechen. Herr, dein Geist, der möge in uns lebendig werden. Der möge in uns wieder sagen, du bist vom Heiligen Geist gerufen und beschenkt. Und deine Gnade, deine Gunst wird auch für andere Menschen da sein, damit es zu einer großen Menschenkette durch die Frucht, durch die Gabe des Heiligen Geistes wird. Segne du meine Worte. Segne du die Hörer des Wortes. Und lass uns aufmerksam sein auf das, was du heute Morgen uns zu sagen hast. Amen. Lilo hatte schon gesagt, Begeisterung gehört dazu, zu dem Leben mit Christus. Begeisterung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen gestern in Dortmund nicht sehr begeistert waren. Wer das nicht weiß, Borussia Dortmund ist nicht deutscher Meister geworden. Aber die ganze Stadt war schon angetörnt von Begeisterung. Es war alles geplant. Und dann sackten die Spieler und die 80.000 Zuschauer im Stadion zu Boden. Unsere Hoffnung sind ausgeblieben. Nur in München hat man sich gefreut, aber bei denen war ja die Freude schon normal. Ja? Es wäre bloß enttäuschend gewesen, wenn sie den Titel nicht erreicht hätten. So ist das mit uns Menschen. Wir sind manchmal begeistert und manchmal sind wir auch traurig. Und dies mit unserem Herrn Jesus Christus zu verbinden, das ist das Geheimnis unseres Lebens. Begeisterung und auch Enttäuschung zu erleben, gehört in beiden Dingen zum Leben des Christen. Und dieses zu verpacken und zu einer Einheit zu werden, das vermag der Heilige Geist. Ich möchte euch eine moderne Übersetzung des Pfingsterlebnisses aus einer Zeitung vorlesen. Habe ich Donnerstag gelesen und das hat mich begeistert. Denn wir alle oder die meisten von uns kennen alle den Text aus Apostelgeschichte 2. Und nun wird ein Mensch diese Geschichte noch einmal für uns aufrufen und es in einer etwas moderneren Sprache zu sagen. Von einer neuen Welt und einem neuen Geist träumte vor 2000 Jahren auch eine Handvoll hochbegabter und gottesfürchtiger Menschen. Nach der Ermordung ihres charismatischen Anführers des Juden Jesus von Nazareth beschlossen sie, dessen Erbe weiterzuführen und eine messianische Widerstandsgruppe ins Leben zu rufen. Die Bibel erzählt das Pfingstwunder so. Am 50. Tag nach Ostersonntag versammelten sich viele Menschen in Jerusalem, weil sie das erste Erntedankfest feierten. Es gibt ja noch ein zweites Erntedankfest. Eigentlich sollten die, in Klammer jetzt von mir, eigentlich sollten die Menschen sich freuen können, dass sie zwei Erntedankfeste im Gegenüber zu unserem einen Gedankfest, Erntedankfeste haben. Damals und heute gibt es noch zwei Erntedankfeste, aber wir wissen, die Not wird immer größer, die Wassernot immer knapper und da gibt es manchmal gar kein Erntedankfest mehr. Nur noch ein Bittgottesdienst. Gerade im vorderen Orient auch. Und in diesem Zusammensein während des Erntedankfestes kam es zu einem spektakulären Zwischenfall. Zur, wie Christen sagen, Ausgießung des Heiligen Geistes. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen, jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie ihnen der Geist zu reden eingab. Damit kein Irrtum auftritt, der Evangelist Lukas berichtet im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte nicht von einer stürmischen Vereinsparty mit reichlich schon etwas angetrunkenen Menschen. Nein, diese kulturell gegensätzlichen Menschen in Jerusalem sind einander nicht freundlich gesinnt. Es sind Römer, Kreter, Ägypter, Parder, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judas und Kappadokien, Leute aus Phrygien und Pamphylien. Doch plötzlich hat die babylonische Sprachverwirrung ein Ende. Jeder hört die Jünger in seiner jeweiligen Sprache reden und auch untereinander können sie sich verstehen. Ihre kulturellen Gegensätze verschwinden, aber sie haben ihre Macht verloren. Sie herrschen nicht mehr über sie. Das ist Pfingsten von einem modernen Menschen ausgedrückt. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was Pfingsten heute für viele Menschen bedeutet. Heute ist ein Reisetag oder dieses Wochenende. Glücklicherweise haben wir noch einen zweiten Pfingsttag dabei. Und dieser zweite Tag führt danach zu reisen. Und 70% aller Menschen in Deutschland wissen nicht mehr, was Pfingsten heißt und was Pfingsten ist. Es ist eins der drei Hochfeste, so sagt es die katholische Kirche. Aber diese Hochfeste werden immer mehr und mehr belastet durch unser menschliches Tun. Und darum müssen wir als Menschen, die an Jesus Christus glauben, gerade die Kunde von Jesus Christus und dem Heiligen Geist in ganz besonderer Weise in unserem Herzen tragen. Und es den Menschen weiter sagen, wie sie es brauchen und wie sie es verstehen können. Schwestern und Brüder, das ist eine große Aufgabe und diese Aufgabe haben auch die Menschen um Jesus gehabt, die nach einer Wartezeit und für sie nach einer irrsinnigen Wartezeit, nachdem ihr Chef sie verlassen hatte, nachdem Jesus die Himmelfahrt angetreten ist, haben sie gezittert und gezagt und gebetet. Herr, du lässt uns jetzt alleine. Wie können wir noch leben ohne dich? Und einige erinnerten sich daran, dass Jesus ihnen doch einmal gesagt hat, habt keine Angst, wenn ich nicht mehr da bin. Ich sende euch den guten Geist Gottes. Und dieser gute Geist Gottes war den Menschen bekannt aus dem Alten Testament. Denn die Menschen waren durch die Bibel, durch das Alte Testament, schon berührt durch den Heiligen Geist, indem bestimmte Aufgabenträger, indem bestimmte, zum Beispiel Könige oder Propheten, diesen Heiligen Geist bekamen. Und ihnen wurde der Heilige Geist zugesprochen. Und Jesus sagt das Revolutionäre, dieser Geist Gottes wird auf jeden von euch fallen. Ihr werdet angetan durch diesen Heiligen Geist. Und ihr werdet begeistert sein für mich und für meine Sache und für das Reich Gottes. Boah, Revolution. Und diese Begeisterung sollt ihr so tragen, dass andere Menschen damit auch angetan werden, mit dieser Begeisterung für Jesus. Wir wissen, wenn wir unsere kleinen Schar hier anschauen und unsere kleine Christenschar in Deutschland, besonders in Deutschland, in anderen Ländern ist es noch etwas anders, wenn wir uns so anschauen, dann wird uns bewusst, hey, was sollen wir denn schon Großes in dieser Welt bewirken? Was sollen wir denn schon groß in dieser Welt bewirken, die so voller Streit und Hass ist? Wo passt da noch der Geist Gottes hin? Viele Menschen denken gar nicht mehr daran, diesem Geist Gottes nachzufolgen. Und deswegen müssen wir fragen, was heißt das, Geist Gottes in uns? Und da ist nicht die Gemeinschaft, sondern der Einzelne getroffen. Der einzelne Mensch, so wie du und ich. Wir müssen begeistert sein, damit andere, damit unsere Kirche, damit unsere Gemeinde auch begeistert ist. Es liegt an mir, ob meine Kirche, ob meine Gemeinde begeistert ist und vom Geist Gottes getragen ist. An mir. Manche Leute feiern diese Geistübertragung Gottes als ein Geschenk mit einem bestimmten Jubiläum. Ich habe heute Morgen gedacht, ich könnte doch das eigentlich heute auch feiern, dieses Jubiläum seit 33 nach Christus. Ich könnte doch auch mit diesem Jubiläum jubilieren und sagen, Herr, es ist wunderbar, dass du deinen Geist geschenkt hast und dass dieser Geist uns berührt hat und mich berührt hat. Und deswegen frage ich mich ganz persönlich heute Morgen, indem ich einige Frage stellen, wo sind die Wirkungen des Heiligen Geistes bei mir? Und ich stelle euch auch die Frage, wo sind die Wirkungen des Heiligen Geistes bei euch? Oder reden wir nur große theologische Dinge darüber und dieser Heilige Geist ist noch verschlossen in uns oder er ist noch gar nicht richtig begriffen worden von uns. Wir haben eben dieses Lied gesungen. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Leben schafft. Und wie ein Feuer soll dieser Heilige Geist in dir wirken. Bei uns wird der Begriff des Feuers meist mit Negativem gesehen. Früher haben wir uns noch ums Lagerfeuer gehockt und haben darüber noch, ach, heute macht man das ja auch, man grillt, ne? Und haben noch eine Gemeinschaft gehabt von Menschen, die dem Feuer nachgingen. Wisst ihr auch, warum so viele Menschen zum Beispiel noch zum Osterfeuer gehen? Nicht, weil Christus auferstanden ist, sondern weil das Feuer eine magische Kraft auf uns Menschen ausübt. Deswegen gibt es ja so etliche Feuerwehrleute, die selbst Feuer machen und Feuer entzünden, damit sie was zum Löschen haben. Das Feuer ist ein Ursystem, ein Urdenken in unserem Leben. Und ohne Feuer können wir nicht leben. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Ohne Feuer können wir nicht leben. Ohne diesen Heiligen Geist können wir nicht leben. Kann ich nicht leben. Aber ich bin mir doch selbst der Nächste im negativen Sinne, der immer wieder dieses Feuer zertritt und auspustet. Schade eigentlich, indem ich so ganz andere Gedanken habe, indem ich an den Heiligen Geist in meinem Leben überhaupt nicht denke. Indem ich mir versuche, manchmal klarzumachen, diese Entscheidung oder jene Entscheidung meines Lebens, die hast nicht du bewirkt, sondern die hat Gott durch seinen Heiligen Geist in dir bewirkt. Und dieses uns immer wieder klar und deutlich zu machen, ist das Geheimnis des Geistträgers. Und das können wir nicht zaubern und das können wir nicht hervorholen aus unseren Kräften, aus unserem Intellekt, sondern das ist ein reines Geschenk Gottes, eine Güte Gottes, ein Charisma, wie es das Neue Testament nennt. Herr, ich möchte Feuer für dich haben und Feuer mit dir brennen, damit ich und andere Menschen entfacht werden. Ein zweites: Wie der Sturm so unaufhaltsam dringt in unser Leben ein. Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. Ein Sturm. Habt ihr gemerkt in diesen Tagen, der Sturm war ein bisschen lästig, ne? Es war ein bisschen Sonne, aber der Sturm übertöpelte alles und machte die schöne Sonne wieder zu einem nicht so netten Wesen, das uns eigentlich Wärme geben sollte. Nein, den Sturm berechnen wir meistens auch als negativ. Dabei, ihr kennt ja die schöne Geschichte, dass die Menschen den Sturm eigentlich gar nicht oder den Luftzug eigentlich gar nicht im Sinn haben, indem Menschen alles fordern, Regen, Sturm, Erregen, Sonne und all die anderen Dinge, die das Leben mit sich bringt. Und den Sturm haben sie ausgelassen. Nee, der Sturm ist wichtig. Schon alleine, wenn wir einen Biologen fragen, ob unsere Pflanzen auch wieder neue Pflanzen gebären, da muss ein Sturm her, wenn es keine Bienen mehr gibt. Da muss ein Wind her, der die Pflanzen wieder in Bewegung bringt zu Neuem. So, und was ist mit dem Sturm in unserem Leben, in meinem Leben, übertragen gesagt? Der Sturm der Liebe Gottes? Neben dem Feuer ist der Sturm eine besondere Bewandtnis. Die Menschen haben es damals gespürt. Sie haben es am Körper gespürt. Es ist windig. Und dieser Wind hat sie erneut erregt und hat sie aufstehen lassen. Und sie blieben nicht sitzen, weil der Sturm manchmal auch frösteln ließ und uns auch manchmal ganz warmen Wind gibt. Aber der Sturm ist etwas, was wir zu unserem Leben gehört. Manchmal auch das Stürmische in unserem eigenen Leben. Ach, sagte mir mal jemand in der Seelsorge, wenn es doch nicht so viel Stürme in meinem Leben geben würde, es wäre viel schöner. Ob es schöner ist? Ich möchte es auch manchmal mehr sturmlos leben. Ich möchte auch mehr Windstille haben in meinem Leben. Aber der Geist Gottes, der ruft auf. Nimm den Sturm der Liebe Gottes an. Mach es wie die Jünger damals, dass sie sich aufgemacht haben aus ihrem kleinen Kämmerlein in Jerusalem auf den großen Tempelplatz und rede mit den Leuten. Und dann kommt das Dritte. Schenke uns deiner Liebe, die vertraut und die vergibt. Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den anderen liebt. Leute, Ihr, die ihr besonders aus anderen Ländern kommt, ihr habt Mühe mit unserer Sprache. Und wir haben Mühe mit eurer Sprache. Und manchmal sind wir froh, wenn ein Dolmetscher dazwischen ist, der uns das übersetzt, was du meinst, bis ins Innere hinein. Und was ich meine, was ich dem anderen Menschen sagen möchte. Ich übersetze das mal hier so. Der Heilige Geist ist der Dolmetscher unseres Lebens. Er dolmetscht. Er sagt mir, was der andere mir eigentlich sagen möchte und was er mit seinen eigenen Worten nicht so rauskriegt. Und er sagt mir auch, was ich gerne sagen möchte und dem anderen vielleicht und beim anderen nur, ich verstehe dich nicht, erzeugt. Der Sturm, der Wind, er ist so unaufhaltsam, dass Gottes Liebe in uns einbricht. Wir, die wir so gerne schlafen möchten, die wir so gerne Ruhe haben möchten, er macht uns mobil, er rüttelt uns auf und er sagt uns, hör mal, das ist deine Aufgabe, weil du ja selbst diesen Sturm und der Liebe Gottes bekommen hast. Lilo hat eben schon von der Sprache des Herzens gesprochen. Wisst ihr, was die Sprache des Herzens ist? Wenn der Heilige Geist mir überträgt, nicht die Worte, die ein anderer spricht, sondern wie er und was er eigentlich damit mit diesen Worten sagen möchte, was er eigentlich auf dem Herzen hat. Das ist die Sprache des Herzens. Und die müssen wir mehr und mehr verstehen. Jesus hat auch die Sprache des Herzens verstanden, wenn er mit Menschen zusammen war und ihnen manchmal sagte, ohne dass sie überhaupt auf ihn zugingen oder ohne dass sie überhaupt etwas von ihm erwarteten. Ich weiß schon, wie es dir geht. Ich weiß schon. Hier hörte er die Sprache des Herzens. Bei anderen Menschen hat er gefragt, wie ja jeder sehr unterschiedlich ist, auch in seiner Geistesauffassung. Was willst du eigentlich? Was soll ich mit dir tun? Aber beides sind die Dinge, die uns der Heilige Geist vermitteln möchte. Auf jeden Menschen ganz individuell zuzugehen. Und dieses Große, dieses wir sind alle eins, stimmt niemals, sondern jeder ist anders. Und der Heilige Geist, er vermittelt es. Er sagt, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, wir gehören zusammen. Und du kannst nicht jemanden ausschließen, der eine andere Meinung hat. Wer eine andere Meinung hat, der wird oft gerne vor den Gruppen links oder rechts liegen gelassen, der es stört. Der macht manchmal Klamauk, um sich zu melden. Und wir hören es nicht. Der Geist Gottes kann auch manchmal Klamauk machen. Versteht ihr das Wort Klamauk? So, ja, wie soll man das übersetzen? So ein bisschen hin und her, ne?
Unruhe.
Bitte?
Unruhe.
Unruhe, genau, ja. Der bringt Unruhe. Danke. Ihr Lieben, der Heilige Geist ist ein Geist, der begeistert, der aber auch uns manchmal unruhig machen kann. Und das gehört zu unserem Leben. In der Kirche wird vielfach überlegt, wie die Kirche wieder mit den Menschen in Verbindung kommen kann. Ich singe ja auch im Chor in der Kantorei der Matthäuskirche und dann sehe ich da manchmal 150 Menschen vor mir und wir singen ihnen zur Ehre Gottes. Und wir bringen ihnen die Botschaft und manchmal frage ich mich, verstehen das die Leute überhaupt, was wir sagen? Müssten wir nicht auf sie zugehen und jedem Einzelnen ein Lied singen, damit er ergriffen wird, damit er merkt und spürt, meine Liebe ist für dich so groß, dass ich dir ein Liebeslied Gottes vorsinge. Das wäre schön, wenn wir ein Liebeslied der Liebe Gottes dem anderen singen könnten. Ja, das vermag auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist also so vielfältig und bis ins Politische hinein. In unserem Wirrwarr, in unserer Unordnung, in unserer Welt, muss der Geist Gottes wieder in uns wirken. Und damit verenge ich nicht dieses Wort auf den Geist Gottes, den wir vielleicht in unseren Gemeinden so bezeichnen, sondern Gott hat uns ja allen den Atem, den Odem geschenkt. Machen wir mal einen kleinen Versuch. Atmet mal ganz tief ein und aus. Meine Frau hat gesagt, das kann man nur mit der Nase machen, nicht mit dem Mund. Oder soll man? Mach das mal. Was geschieht jetzt? Was geschieht bei euch? Ich werde ruhig, ja? Ich werde auf einmal wieder auf mich geworfen, auf mich konzentriert. Da ist mir vielleicht auch alles nebenbei egal. Ich bin ganz bei mir. Und wenn man das so 10 Minuten lang macht, meine Herren, ne? Wenn man das aushalten kann. Aber das sagt mir, du Gott hast mir ein wahnsinnig großes Geschenk gemacht. Und dieses Geschenk heißt, ich habe deinen Odem, so wie es im Schöpfungsbericht schon aufgeschrieben ist. Ich habe deinen Atem. Der Heilige Geist verbindet sich mit meinem Atem. Und jedes Mal neu, diesen Versuch habe ich schon gemacht, wenn ich jetzt einatme und ausatme, dann denke ich manchmal auch an den Heiligen Geist, der in mir eine neue Wirkung erzielen soll. Denn der Heilige Geist ist nicht für immer da. Den muss ich immer wieder neu in mir wachrufen. Er möchte gerne bei mir sein, aber ich vergesse es allzu schnell. Der Heilige Geist ist ein Geist der Stetigkeit und der Unstetigkeit. Er ist ein Geist der Liebe, aber auch manchmal geht es auch mit harten Bandagen zu. Alles ist in diesem Heiligen Geist verbunden. Schwestern und Brüder, ich bin froh, dass wir den Heiligen Geist haben, dass er uns lebendig macht. Es gibt keine toten Gemeinden, es gibt keine toten Kirchen. Es gibt nur tote Glieder, aber keine Kirchen, die tot sind. Jedes Glied ist verantwortlich, dass die Kirche, dass die Gemeinde mit dem Heiligen Geist begeisternd leben kann. Zum Schluss möchte ich euch noch das Wort sagen, das ich im Schaukasten heute Morgen abfotografiert habe. Das hat mir so gefallen, dieses Wort. Wer macht eigentlich den Schaukasten? Patricia und Helga. Oh, denen müssen wir noch einen besonders Dank sagen. Denn ich finde dieses Wort wunderbar. Nimm einmal am Tag deinen Geist, deine Vernunft und Fantasie in deine Hände, staune und freu dich, wozu du fähig bist und was Gott dir geschenkt hat. Nimm einmal am Tag deine Seele in die Hand, berühre sie ehrfürchtig und sanft und danke Gott, dass ich ihm unendlich kostbar bin. Nimm einmal am Tag deinen Willen in beide Hände. Spüre seine ganze Kraft und Energie. und danke Gott für alle deine Stärken. Nimm einmal am Tag dein Leben in die Hand. Leg es dir als Geschenk in beide Hände und danke Gott, dass er dich begleiten und segnet.